Touris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine Tasse Tee mit Flensburgs Oberbürgermeister Dr. Fabian Geier, der seit Oktober 2022 erster Mann hier in Flensburg ist. Und heute wollen wir die Tea Time nutzen, um den Mann hinter dem Oberbürgermeister mal kennenzulernen. Wer ist Dr. Fabian Geier? Warum ist er eigentlich Oberbürgermeister geworden? Warum ist er aus der Wirtschaft in die Verwaltung gegangen und hat er sich das so vorgestellt? Denn Flensburg hat sich in den letzten Wochen schon verändert. Es ist was vorgefallen, was niemand erwartet hat. Was hat das mit ihm gemacht? Was hat das mit der Stadt gemacht? Und was hat das auch mit der Stimmung hier vor Ort gemacht? Und ich freue mich sehr, dass wir beiden jetzt nach einem Jahr Dr. Fabian Geier in Flensburg als Oberbürgermeister miteinander sprechen können. Moin Fabian!
Moin Moin, Toro, grüß dich. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass ich auch hier bei dir sein darf. Ja, blicken. Gerne. Ja, wir sind im 10. Stock des Rathauses und überblicken die Stadt Flensburg. Guckst du da eigentlich noch gerne raus so oder gewöhnt man sich doch schnell dran?
Also klar, ich meine, man gewöhnt sich, glaube ich, an jeden Arbeitsplatz. Egal wie attraktiv die Aussicht sein sollte, die Arbeit ist so gedrängt und massiv und hier kommt wirklich laufend was rein. Ich bin in vielen Terminen auch draußen unterwegs. Natürlich nehme ich gerne mal den Blick wahr. Der Blick nach zur anderen Seite ist noch schöner. Man schaut nämlich dort auf die Förde.
Aber jawohl.
Das haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die schon länger hier sind, das Privileg. Nein, aber ich denke mal, man schaut auf ja die eigene Stadt. Man schaut natürlich auch auf das Stadtbild. Hier sind auch verschiedene Maßnahmen tatsächlich, die direkt vor dem Fenster sind. Wir haben zum Beispiel ja ein Unternehmen hier halten können. Darauf sind wir natürlich sehr froh. Hier mit der alten Feldmühle Mitsubishi Hightech Papers ist ja nicht mehr da, haben sich ja umbenannt jetzt. Aber auf die schaue ich dann immer so gerne. Bin ja froh, dass da noch ein Betrieb ist. Doch, das ab und zu gelingt mir der Blick nach draußen noch.
Dir ist es auch gelungen, als parteiloser Kandidat im letzten Jahr die Oberbürgermeisterwahl zu gewinnen. Und ich komme ja schon ganz durcheinander, Bürgermeister, Oberbürgermeister. Es gibt offensichtlich noch einen Bürgermeister neben dem Oberbürgermeister oder unter dem, besser gesagt. Erklär uns mal ganz kurz auf, warum ist das so?
Das ist tatsächlich ein Kuriosum. Also die kreisfreien Städte haben in Schleswig-Holstein üblicherweise einen Oberbürgermeister und ja, in Lübeck nicht. Da gibt es tatsächlich einen Bürgermeister. Also es gibt so gewisse Kuriositäten auch von den Städten selber, aber Neumünster, Kiel und Flensburg haben einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Und unser Kämmerer ist tatsächlich mein Stellvertreter und deshalb Bürgermeister. Und der wird aber nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, sondern tatsächlich hier von der Ratsversammlung. Und von daher gibt es da schon bedeutende Unterschiede, auch insgesamt, auch in der Aufgabenwahrnehmung. Und er ist ja, wie gesagt, als Kämmerer für den Bereich Finanzen zuständig und meine erste Vertretung. Und ja, ich bin ja im Grunde fast allzuständig.
Du bist für den Rest zuständig.
Ich bin wirklich für so vieles zuständig.
Du bist dafür zuständig, dass der Verkehr läuft, dass Flensburg geschützt ist vor Hochwasser. Du bist geschützt, du bist dafür verantwortlich, dass genug Mülleimer für Hundekot ist, das volle Programm, richtig?
Ja, also ist jetzt natürlich, also ich habe schon die Hochkunst, über 1800 Angestellte und Beamte hier, ist natürlich eine sehr große Behörde, wir sind ein Konzern, wir haben die Stadtwerke mit 100%, wir haben das technische Betriebszentrum mit ja einigen 100 Beschäftigten, also man muss ja ganz klar sagen, wir sind ein großer Konzern und hier natürlich so irgendwann der Konzernspitz zu stehen, ist natürlich schon etwas und das lässt natürlich, sag mal, den Alltag, den die Menschen für sich erleben, bei mir so ein bisschen aus dem Blickwinkel verschwinden. Ist natürlich, du hast die Direktwahl und die Menschen meinen natürlich dadurch ein Mandat gegeben zu haben durch die Stimme. Das ist aber nicht richtig, sondern es ist ja tatsächlich so, das ist eigentlich auch der Webfehler im System. Deswegen früher war es auch so, dass man auch selber von der Ratsversammlung gewählt wurde als Oberbürgermeister, dass man auch ein gewisses Abstraktionsvermögen braucht für die übergeordneten Themen, für das Kollektiv, für das, was also wirklich die Gesamtstadt ausmacht. Und klar, da zählen natürlich Verkehre dazu, da zählen übergeordnete Themen wie Bildung dazu, also dass wir natürlich für unsere kommunalen Immobilien wie die Schulen zu sorgen haben und. Aber dass ich jetzt aber für jeden einzelnen kleinen Hundehaufen oder jeden Müllarme hier verantwortlich bin oder gemacht werden kann, das ist nicht so ganz richtig.
Wir sind ja gerade dabei, eine Reihe Podcasts zu konzipieren, wo wir denn auch mal darauf eingehen wollen, konkreter, was macht
Was machst du? Was machst du nicht? Wo arbeitet ihr gerade dran?
Ja.
Was ist vielleicht gar nicht so hoch im Kurs im Rathaus, was bei Social Media viel hochtrabender ist? Hm. Darüber wollen wir künftig wahrscheinlich häufiger sprechen. Heute wollen wir so ein bisschen die Zeit nutzen, um über ein, zwei Themen zu sprechen, ganz klar, aber auch um dich kennenzulernen. Hm. Warum wolltest du eigentlich Oberbürgermeister werden? Ich wollte es auch mal werden für Husum. Dann habe ich mich aber lange mit dem Bürgermeister, 3 Jahre lang, alle jeden Monat unterhalten und habe gemerkt, was das für ein Scheißjob ist. Bist du auch schon zu dieser Erkenntnis gekommen?
Nein, das bestimmt nicht. Also erstens bin ich jetzt mit 54 Jahren nicht mehr ganz so jung und habe mir schon viele Jahre Berufserfahrung gehabt und kenne auch das Rathaus sehr gut und weiß eben auch darum, was ein Verwaltungsoberhaupt tatsächlich eine Verwaltungsleitung zu tun hat. Aber es ist tatsächlich richtig, also du kommst im Grunde auf das Grundproblem zu sprechen, was heißt eigentlich kommunale Selbstverwaltung? Die besteht aus der Kommunalpolitik, die übrigens die Bürgerinnen und Bürger auch wählen alle paar Jahre und eben der Verwaltungsleitung. Wir haben insgesamt 4 Personen im Verwaltungsvorstand, dem ich vorstehe. Und da gibt es eine ganz klare Aufgabenunterteilung. Wir können uns natürlich nicht gegenseitig die Aufgaben wegnehmen. Das heißt, ich bestimme nicht die Politik und die Politik bestimmt nicht meine täglichen Verwaltungsaufgaben, sondern die Politik fasst die Beschlüsse und wir arbeiten zu als Verwaltung. Das heißt, ich habe mit unserem Fachbereich, mit den Abteilungen viel zu tun, wenn es um fachspezifische Themen geht. Wir arbeiten zu, wir Beschlussvorlagen, Mitteilungsvorlagen, alle möglichen, sagen wir mal, Zuarbeiten, die dann für die Beschlussfassung dann auch nötig sind durch die Ratsversammlung. Da sitzen dann die Ehrenamtlichen. Wir sind hauptamtlich, dann erforderlich sind, liefern wir. Und wir sind dann auch für die Umsetzung verantwortlich. Das heißt, am Ende des Tages verantworte ich den Verfahrensablauf und die dahinterliegende Umsetzung. Da muss ich dann Rede und Antwort stehen. Und die Kommunalpolitik ist der Souverän in der Stadt. Die sind die wesentlichen Leitlinien hier tatsächlich fassen, sind kein Parlament. Sie sind also kein Parlament ähnlich. Das macht das Land, Bund und Europa. Sondern wir sind tatsächlich alle Teil der Exekutive. Aber wichtig ist, hier gibt es eine klare Aufgabenteilung. Ich kann nicht einfach sagen, ich schließe die Straße oder ich mache die Straße auf, ich baue die Straße oder ich mache mal eben irgendwelche anderen Dinge hier. Die Kompetenz habe ich überhaupt nicht.
Das wird ja schnell gedacht. Ne? Das muss der Bürgermeister doch mal machen oder warum kümmert er sich da nicht drum? Das wird immer schnell gesagt, gerade in Zeiten von Social Media, gerade in Facebook-Gruppen, heißt es ja doch schnell. Da mal so erste Frage, konsumierst du Facebook?
Ja, also man kann sich den sozialen Medien ja einfach nicht entziehen. Ich habe das ja auch in meinem Wahlkampf gemerkt. Ich habe mich dem sehr genähert. Wir sind da so tatsächlich über verschiedene Kanäle dann auch öffentlicher geworden. Die Menschen mussten mich ja erstmal kennenlernen, auch das, wozu ich stehe. Deswegen hat Facebook natürlich eine ganz große Bedeutung. Aber auch Instagram, ein, wie ich finde, besseres Format. Das liegt mir mehr oder LinkedIn oder was man immer auch dabei hat. YouTube kann man nehmen. Und wir bespielen die Kanäle auch als Stadt, um Informationen zu dann auch rauszugeben. Um eine gewisse Kommune zu erreichen auch. Das ist ganz wichtig. Aber an sich, also es war ja mal ein Freundschaftsnetzwerk, es ist ja mittlerweile ein Feindschaftsnetzwerk geworden. Es ist wirklich unterirdisch, was dort läuft und was sich dort teilweise auch abreagiert. Wir haben ja viele prominente Beispiele, in denen Menschen wirklich auch systematisch, finde ich, angegangen werden, gerade auch im politischen Kontext. Oder eben auch, sag mal, im prominenten Bereich. Und was wir dort erleben, ist ja eine gewisse Verrohung auch der Gesellschaft. Und macht es übrigens schwer, auch Menschen zu gewinnen, die so ein tolles Amt wie meines beispielsweise auch ausüben möchten. Weil sie genau wissen, du kannst nicht in Ruhe arbeiten. Es gibt gewisse Themen, an denen sich die Menschen erzürnen. Häufig total unsachlich und du kriegst es nicht mehr eingefangen. Und zum Teil ist es ja auch wirklich Gesetz. Da kommt irgendein Stichwort und dann kommt so, verfestigt sich das und dann ist das wie so ein Lauffeuer. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir in der Erziehung im Umgang mit sozialen Medien vor allem Kinder und Jugendliche sensibilisieren, damit die nicht denselben Unfug machen wie viele Erwachsene.
Ja, denen wird es ja vorgelebt. Und gerade TikTok hatten wir gar nicht, hattest du gar nicht aufgelistet. TikTok ist durch die Videos, die dort gezeigt werden, die da gefaked werden, die dann in Umlauf gehen. Und Menschen erreicht, die gar nicht weiter nachdenken, Mensch, stimmt das überhaupt? Ganz gefährlich. Ja. Apropos gefährlich, wir waren vor unserem Gespräch, sind wir zusammen durch die Stadt gelaufen und ich hatte am gestrigen Abend gepostet, Mensch, wir beide haben heute einen Podcast. Und da war das Stichwort einfach nur Bürgermeister und Podcast. Und da sind schon auch einige direkt an die Decke gegangen. Ne? Ich soll die fragen, wann trittst du zurück? Und ich soll die fragen, wann fährst du wieder in Urlaub? So, Das ging noch alles, das war harmlos. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo sie wirklich vulgär werden, wo sie angreiflich, angreifend werden, offensiv wirklich werden. Ja. Hast du Angst, wenn du durch die Stadt läufst? Du machst es nicht den Eindruck.
Nein, überhaupt nicht. Du hast es ja auch selber gerade mitbekommen. Ich bin ausgesprochen nett auch angesprochen
bist worden. Du?
Ja, kann ich sogar bezeugen. Wir waren ja sogar noch eine Kleinigkeit essen und sie ist sogar jemand reingehört und gesagt, Mensch, ich habe sie hier gesehen, ich wollte mal Hallo sagen. Also nein, ich habe tatsächlich noch nicht ein einziges Mal wirklich festgestellt, außer jetzt, sage ich mal, im direkten Nachgang zu dem Hochwasser, weil die Menschen noch sehr betroffen und auch dort sehr intensiv auch damit befasst waren, das Ganze erstmal zu verarbeiten, das muss man einfach verstehen. Aber ansonsten in der ganzen Zeit bisher noch nicht einmal erlebt, dass ich wirklich angegangen worden bin. Ich habe keine Angst, durch die Stadt zu gehen.
Man hört es ja von anderen.
Im Gegenteil, von anderen kenne ich das eben auch. Bürgermeistern,
Landräten, Politikern, Kommunalpolitiker gerade.
Ja.
Die laufen nicht so einfach mal so durch die Stadt.
Also ich möchte gerade die Normalität und auch die Nähe zu den Menschen einfach nicht aufgeben wollen. Nur weil es Menschen gibt, die tatsächlich auch zum Teil, mir werden jetzt gegenüber keine wirklichen Bedrohungsszenarien gefasst. Es sind Beleidigungen, es ist übel, was gesagt wird. Und die Leute kotzen sich zum Teil einfach nur aus. Wahrscheinlich bin ich auch nur der Anlass. Es gibt wahrscheinlich auch jede tausend andere Anlässe. Die müssen das irgendwie ausleben. Und es ist total schade geworden, weil es wirklich keiner, also die Leute ja offensichtlich nicht mehr nachdenken. Auf der anderen Seite kenne ich eben auch ganz viele, die äußerst Kritik an solchen, Formaten auch äußern, mich wirklich in Schutz nehmen, auch wirklich oft sagen, Mensch, du musst das eben auch ein Stück weit aushalten. Aber ich finde, mir geht es hier in Flensburg noch gut. Also wenn ich andere höre, ich habe ja auch im Deutschen Städtetag war, ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die erleben ganz andere Dinge aus zum Teil für dich nichtigem Anlass. Und da denke ich mir so, okay, wir müssen schon wirklich aufpassen, dass wir zivilisiert miteinander bleiben. Und es ist ja wirklich so, dass das Bild, das dort vermittelt wird, mit der Realität ja gar nichts zu tun hat. Und natürlich zum Teil aus dem Wahlkampf kommen, da immer noch Stimmen gibt, die ja nun gegen mich waren. Das ist ja nun mal so, es gab auch eine gewisse Hetze gegen mich. Das ist auch sicherlich ein einmaliger Vorgang gewesen. Und das sind wahrscheinlich dieselben Leute. Und ich will die auch gar nicht verurteilen. Sie sollen ihre Meinung auch äußern dürfen. Sie brauchen vielleicht irgendwie eine Plattform, ein Format, um das dann auch mal loszuwerden. Aber das hat natürlich mit dem Diskurs, zu dem ich stehe, nichts zu tun. Nein, aber ich fühle mich sonst noch in Flensburg sicher und wohl. Und ich möchte ja auch für die Menschen da sein. Und das werde ich auch bleiben.
Wir wollen ja auch ein Format schaffen, wo Fragen der Bürgerin, der Bürger, der Flensburgerin, der Flensburger gestellt werden können, die wir denn hier aufgreifen.
Ja, gerne.
Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, aber dieses Format wollen wir möglicherweise anbringen und voranbringen, dass sowas auch geklärt werden kann, dass ein bisschen mehr Transparenz auch entsteht. Weil es heißt ja einfach schnell mal, warum passiert da nichts, warum macht er das, warum macht er das nicht? Mal eine direkte Frage, die ich gestellt bekommen habe. Warum, Fabian, wurden die grünen Pfeile abmontiert?
Ja, das ist tatsächlich ein Beschluss, der natürlich auch vor meiner Zeit noch lag. Also das ist tatsächlich unsere Verkehrsüberwachungsbehörde, hat festgestellt, dass also hier das Thema Pfeile kritischer wird, vor allen Dingen da, wo Fahrradwege sind und auch Fußgängerüberwege. Und haben also dort eine Gefahrenlage gesehen, aus der sie die Berechtigung genommen haben, einen Großteil der Pfeile abzubauen. Ich habe das nachgefragt, habe gesagt, wie hat sich denn die Gefahrenlage bisher tatsächlich dargestellt? Gab es dort eine Unfallhäufigkeit? Antwort: Nein. Also man hat im Grunde genommen eine Gefahrenlage gesehen. Da muss man auch drüber reden, sachlich. Und da muss man natürlich auch mit der Polizei mal sprechen und sagen, sehen die das tatsächlich auch so? Das habe ich mittlerweile natürlich getan. Und ich habe ganz klar gesagt, auch zu den Kolleginnen und Kollegen dort, ich schaue mir das jetzt an. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir punktuell dort wieder Pfeile anbringen werden, bei denen ich dann die Sinnhaftigkeit sehe, dort natürlich einen abstrakten Unfallschwerpunkt, die gibt's überall in der Stadt, ja? Also jeder Zebrastreifen ist ein potenzieller Unfallschwerpunkt, zum Teil auch nicht ausreichend, finde ich, visuell gesichert, durch Lichtzeichen und so weiter, kann man auch drüber nachdenken, dann möglichst an bestimmten, ganz neuralgischen Punkten, vielleicht auch dort für den Autoverkehr, das wieder freizugeben und das weiter zu beobachten. Aber wie gesagt, ich bin im engen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen und auch der Polizei und dann werden wir in Ruhe eine Entscheidung treffen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis ich das tun werde.
Gut. Kommt drauf an, wann wir wieder sprechen. Ich werde nachfassen. Verkehr ist ein Stichwort, das auch die Menschen bei Facebook sehr polarisiert und sicherlich auch die Menschen, die ja tagtäglich im Verkehr unterwegs sind. Wie bewertest du gerade die Verkehrssituation in Flensburg und auch, was sich in den letzten Wochen, Monaten dort verändert hat? Man hat das Gefühl, Fahrradfahrern wird sehr viel zugesprochen. Autofahrer sind die Bösen. Autofahrer müssen da jetzt die Konsequenzen tragen, stehen noch länger im Stau. Wie empfindest du das?
Also weder Autofahrer sind böse per se, noch Fahrradfahrer sind böse per se oder Fußgänger oder Menschen, die ÖPNV benutzen. Wir haben verschiedene Mobilitätsformen zur Verfügung.
E-Scooter gibt es ja Gott sei Dank nicht so viele.
Ja, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema sicherlich. Ne? Und also ich benutze alle Mobilitätsformen sehr gerne und ich glaube, dazu gehöre ich der Mehrheit der Menschen. Und je nach Situation ist eben das Auto für viele Menschen auch eben sehr wichtig, von A nach B zu kommen. Und deswegen bin ich weder Autolobbyist noch gegen Fahrradfahrer, sondern ich sehe natürlich, dass sich die Städte aufmachen, generell mehr für den Radverkehr zu tun. Flensburg ist eine Autostadt, hat wenig für den Radverkehr getan, jahrzehntelang, und ist natürlich jetzt dabei, unter klimapolitischen Gesichtspunkten, aber allgemein auch als Angebot an mehr Radverkehr, attraktiveren Radverkehr zu organisieren und zuzulassen, was an sich sehr gut ist. Nur wir haben ein Mobilitätskonzept, das für mich verbindlich ist, da stehen solche Sachen drin, das wird sukzessive.
Was heißt, das ist für dich verbindlich, du musst das umsetzen?
Ist ein politischer Beschluss. Also das Mobilitätskonzept ist ein politischer Beschluss, das hat man dann auch umzusetzen. Und Teil des Ganzen sind eben Maßnahmen, wie wir sie jetzt sehen. Zum Beispiel eine Maßnahme hier oben, Möwecker Straße, Kiels Eng. Da war ich jetzt auch nicht per se von Beginn an begeistert. Denke so, oh, das könnte aber durchaus ein Konfliktfeld geben, was es jetzt auch tut. Also wir bekommen wirklich sehr viele kritische Nachfragen, auch sehr viel Aufforderungen, es zu beseitigen. Wir haben jetzt das so verabredet, das ist auch Teil des Mobilitätskonzepts und auch ein Beschluss aus dem Bauausschuss von 2020 mit der Vorplanung dort zu beginnen. Das heißt, das habe ich natürlich zu beachten, ne? Das ist auch in Ordnung. Und wir werden das evaluieren und ich werde mir das in Ruhe anschauen. Und die Politik, die Kommunalpolitik hat ja die Möglichkeit tatsächlich dort so einzugreifen, dass sie ihre eigenen Beschlüsse auch revidiert. Das haben wir jetzt im Radweg Exe gesehen. Und diese Diskussion wird natürlich auch mit mir geführt. Ich fühle die auch aktiv dort mit der Kommunalpolitik und frage natürlich auch nach, ist das tatsächlich noch jetzt politischer Wille? Ich finde es auch wichtig, dass man flexibel bleibt, auch dass man wirklich sagt, okay, wie ist das angekommen? Und mir ist ganz wichtig, weil ich ja nun mal für die gesamte Bevölkerung irgendwo auch stehen muss, dass es für mich kein Für und wieder für eine Seite gibt, sondern dass ich eben offen bin, auch für Stimmungen, für Strömungen und auch für Akzeptanz in dieser Stadt. Also es nützt überhaupt nichts, wenn eine Minderheit sich gegen die Mehrheit über Jahre hinweg quasi durchkämpft. Auf der anderen Seite müssen Autofahrer eben sehen, dass wir eine andere Zeit heute haben, dass eben der Wunsch nach attraktivem Radverkehr da ist.
Von wem kommt dieser Wunsch? Was meinst du? Wenn ich mir die Stimmung anschaue, ist der Wunsch jetzt nicht vom Großteil der Bevölkerung da?
Nee, es ist tatsächlich nicht die Mehrheit nach meinem dafür, sondern genau. Es ist tatsächlich so, es ist zurzeit noch, glaube ich, von der Grundüberzeugung her, nur Fahrrad zu fahren, eine recht kleine Gruppe. Diejenigen, die gelegentlich Fahrrad fahren, ist sicherlich mehr. Die sehen das situativ, die sagen, okay, ich fahre heute Fahrrad, weil das Wetter gut ist. Wir haben 6 Monate im Jahr, glaube ich, kein gutes Wetter gehabt. Das heißt also,
dass nochmal 10 draußen.
Ja, also dieses Jahr ist extrem. Ja. Also ich fahre auch ungern bei Dauerregen, muss ich sagen, mit dem Rad. Sondern das muss man eben tatsächlich einfach auch mal berücksichtigen. Auf der anderen Seite haben wir klimapolitische Ziele natürlich und der Radverkehr ist natürlich ein Baustein dafür. Aber für mich hat zum Beispiel klimapolitisch den viel größeren Wert die Transformation der Stadtwerke. Da reden wir gleich über 30%, 40%, 50% CO2-Einsparung. Das schafft der Individualverkehr niemals und deswegen müssen wir natürlich die Verhältnismäßigkeit auch immer wahren. Aber nochmal auch die ganz überzeugten Radfahrer haben ein Gehör, haben natürlich das Recht, auch das einzufordern und das muss die Kommunalpolitik auch im Konsens, sage ich mal, auch mit der Verwaltung, die zuarbeitet, aber auch mitdiskutiert, natürlich sehen. Aber nochmal, ich bin da immer sehr offen, auch für Lösungen. Und wenn die hohe Akzeptanz auf Dauer oder auf längere Zeit nicht da ist, also jetzt halt eine Verkehrsmaßnahme wird permanent kritisiert, auch wirklich stark kritisiert, dann kann ich das nicht einfach ignorieren, sondern da hoffe ich, dass wir da auch einen guten Ausgleich hinbekommen, dass wir mehr Akzeptanz für solche Maßnahmen bekommen. Denn sonst wird Radwegeplanung in Flensburg wirklich schwer werden.
Das finde ich ja schon mal eine schöne Aussicht. Nicht das, was passiert, aber dass darüber nachgedacht werden kann, eine Entscheidung möglicherweise auch zu revidieren. Das wird der Politik ja nicht immer nachgesagt, dass sie es kann.
Ja, es ist vor allen Dingen auch nicht leicht. Also es ist ja niemand da, der morgens aufsteht und sagt, hör mal, der Beschluss gefällt mir nicht, sondern auch die beobachten, auch die werden angesprochen, auch die, die Politik hat vielleicht auch durch eine andere Besetzung, wir haben eine Kommunalwahl gehabt, nochmal eine andere Sichtweise auf bestimmte Sachverhalte. Was mir natürlich leid tut, ist natürlich, dass zum Teil die Planungsarbeit dahinter nochmal revidiert werden muss, verändert werden muss, zum Teil eben auch sich nicht durchgesetzt hat. Das ist allgemeines Risiko. Also, dass jede Planung, die tatsächlich aufgenommen wird, auch einen politischen Beschluss dahinter hat, am Ende des Tages sich eins zu eins durchsetzt, weil sich vielleicht mal der Rahmen ändert oder die Sichtweise ändert oder die Kommunalpolitik sich ändert. Ich glaube, das müssen wir schon ein Stück weit auch einmal akzeptieren. Ist nicht immer ganz einfach. Aber für mich ist nur wichtig tatsächlich, dass wir wirklich flexibel bleiben, dass wir sagen, was vor 10 Jahren beschlossen worden ist, das ist vielleicht heute nochmal einen anderen Blickwinkel, auch höhere Baukosten, eine andere, was weiß ich, Rahmenplanung dahinter, andere Auflagen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir da auch offener sind von Verwaltungsseite, aber auch von Seiten der Bevölkerung, dass wir im guten Miteinander auch diskutieren dürfen. Und gegebenenfalls ist die Kommunalpolitik nicht nur im Recht, sondern hat meines Erachtens auch die Pflicht, über Dinge nachzudenken und dann gegebenenfalls auch zu anderen Entscheidungen zu kommen, ohne dass man gleich übereinander herfällt.
Auch das ist eine Kunst, mittlerweile nicht mehr übereinander direkt herzufallen, dass man auch noch sachlich argumentieren kann. Nicht immer nur schwarz-weiß denken. Dafür gutes Gelingen erst einmal.
Das ist ein steiniger Weg natürlich, wobei ich Teil, wie gesagt, der Verwaltung bin und nicht Teil der Kommunalpolitik.
Warum hast du diesen Weg eingeschlagen? Warum hast du gesagt, Mensch, ich will Oberbürgermeister werden? Wenn ich irgendwas möchte, wenn ich irgendein Amt haben möchte oder mich in einem Verein engagieren möchte, dann liegt es meistens daran, dass ich mit denjenigen nicht zufrieden bin, die das gerade ausführen. Mhm. Und sage, was die können, das kann ich schon lange oder besser.
Ja, man muss natürlich mal vorsichtig sein, wenn man sagt, okay, der oder diejenige, die das Amt ausüben, das kann ich mal locker besser. Das ist natürlich, also es ist ja wirklich ein ganz fantastisches Amt, für mich sehr ehrenvoll und ich bin jeden Tag mit großer Demut oder Respekt, bin ich unterwegs. Also muss ich sagen, auch die Aufgabe ist schon gewaltig. Auf der anderen Seite habe ich nur viele Jahrzehnte meinen vorherigen Beruf ja ausgeübt. Ich bin ja auch gelernter Anwalt und Volljurist und habe
nicht. Wie lernt man denn Anwalt?
Naja, man lässt, ja, das weißt du schon,
ja, ja.
Indem man, ja genau, 2 Staatsexamen macht und dann sich einen Beruf wählt, bei mir war es nun verbandsseitig eine anwaltliche Tätigkeit, aber es ist tatsächlich so, wir haben ja grundsätzlich, wir haben eine Grundausbildung für Verwaltung, so, deswegen ist es nicht ganz so fremd, es gibt ja sehr viele Juristinnen und Juristen, die tatsächlich auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind in Deutschland und das ist auch gut so. Weil eben das Fachwissen und das Grundwissen, das Grundverständnis einfach da ist.
Weil es einfach auch nicht so leicht ist, etwas zu umzusetzen,
es ist komplex.
Zu passen.
Natürlich, es ist wirklich komplex.
Und nicht so plakativ, wie es denn doch einige denken und äußern.
Es ist ja vielleicht auch etwas, das die Menschen verstehen müssen. Ich bin wirklich analytisch geschult. Ja, ich bin niemand, der plötzlich aus der Laune heraus etwas entscheidet, sondern ich gehe sehr analytisch und strukturiert vor. Ich glaube, dass die Prozesse das auch benötigen. Ich glaube, dass es in der Verwaltung auch unabdingbar ist. Also du kannst nicht einfach nach Laune oder nach Ausrichtung Richtungen von nach außen Entscheidungen treffen oder auch mittragen, sondern wichtig ist, ich glaube, wichtig ist Analyse sehr gründlich zu sein, damit du die Dinge auch durchdringst. Es ist immer komplexer geworden. Also von daher ganz klar. Wie bin ich das geworden? Also es war ja nicht so, dass ich immer gesagt habe, und irgendwann wirst du.
Ja, warum?
Nee, ich sag mal, irgendwann wirst du Oberbürgermeister, sondern es ist tatsächlich, du hast es im Grunde genommen schon richtig beschrieben. Ich lebe jetzt seit fast 19 Jahren hier in Flensburg und habe eben schon viel erlebt. Das ist 3 Oberbürgermeister und Oberbürgermeister habe ich hier erlebt und mit vielen auch immer Kontakt gehabt. Also überhaupt auch gerade mit den Amtsträgern und Amtsträgern hatte ich direkt Kontakt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir einiges nicht gefallen. Das ist meine ganz subjektive Auffassung. Ich fand, das Amt war nicht optimal besetzt. So wie ich mir das vorstelle, die Kritik war schon sehr hörbar, muss man ganz ehrlich sagen. Auch ein gewisser Stil dahinter, den viele, glaube ich, schon kritisch gesehen haben. Aber nochmals, ganz meine subjektive Meinung gewesen. Und dann haben mich Menschen angesprochen und haben gesagt, Mensch, wir kennen dich ja gut, wir können dich das bei dir vorstellen. Du bist ja auch immer sehr kritisch, auch in der Öffentlichkeit hast du ja häufig schon mal dort kritische Worte auch mal von dir gegeben und. Was auch mein Job war natürlich damals. Ne? Und und dann habe ich mich doch wirklich sehr lange mit dem Prozess beschäftigt. Habe ich fast ein Jahr, habe ich mich selber geprüft, aber auch alle anderen haben mir viele, viele Ratschläge geholt, habe mich sehr intensiv damit befasst, ob ich das wirklich mit 100%igem Einsatz dann auch möchte, wenn ich etwas tue, dann immer 100%. Ja, und dann ist die Entscheidung gefallen, weil sich 3 Fraktionen beziehungsweise eine Wählergruppe dann dazu entschlossen haben, mich zu unterstützen. Das war auch ein prüfender Prozess, fand ich auch sehr gut. Ich habe auch gesagt, wenn ihr jemand anderes habt, von dem ihr mehr überzeugt seid, dann bitte, kein Problem. Und wir sind aber zueinander gekommen und dann war eigentlich die Entscheidung auch gefallen, aber dann mit aller Konsequenz, aber so, das habe ich von vornherein gesagt, wie ich bin. Also mir ist immer wichtig, dass die Menschen mich sehr authentisch dann auch tatsächlich erleben, so wie ich bin. Es wird auch zum Teil kritisiert, ich bin nicht öffentlich genug oder keine Ahnung, was da erwartet wird, also dass ich irgendwie ständig herumlaufe, ist natürlich auch, sag mal, der Vergleich ist ist auch immer da, ne? Zu meiner Vorgängerin, die hat einen ganz anderen Stil gehabt. Das war ihre Art tatsächlich auch. Und ich bin ja keine Kopie. Also von daher ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich immer bei mir bleibe. Das heißt aber nicht, dass ich an den Sachverhalten, an den Menschen nicht interessiert bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin unheimlich neugierig, was Menschen denken, was Menschen sagen, was sie auch empfinden, ob sie sich wohlfühlen hier in der Stadt. Also ich spreche unheimlich viel mit Menschen auch draußen. Aber ich mache es vielleicht nicht spektakulär so bekannt.
Thema Wohlfühlen in Flensburg, da spielt Sicherheit natürlich auch eine Rolle. Häufig wurde ich dann auch in der Vorbereitung darauf angesprochen, Mensch, spreche ich mal auf Thema Sicherheit an. Zorb, Südermarkt, Brennpunkte, soziale Brennpunkte, Kriminalität auf dem Vordermarsch, tagsüber wird man ausgeraubt und so weiter. Erste Frage vorweg, Sicherheit oder Freiheit?
Ja, die Frage wurde mir letztens schon gestellt, interessanterweise auch in einem Podcast. Hab ich
vielleicht gehört.
Ich habe dann ganz bisschen überlegt, weil ich beides natürlich äußerst wichtig finde. Ein hohes Sicherheitsgefühl gibt auch ein Wohlfühlgefühl, muss man ganz klar sagen. Aber für mich habe ich dann die Freiheit entschieden, weil ich bin ein wirklich sehr freiheitsliebender Mensch. Das meine ich jetzt unpolitisch, ne? Sondern ich mag gerne selber entscheiden. Ich mag gerne, wenn ich nicht gegängelt werde und oder irgendwie instrumentalisiert werde. Und deswegen, nein, Freiheit würde ich in dem Punkt als erstes setzen dann.
Dennoch, und da
ja,
ist ja auch wichtig, hundertprozentig, die Sicherheit hier auch vor Ort, ja, in Flensburg. Was sind Ansätze, um die Sicherheit, um das Wohlfühl, Sicherheitsgefühl der Menschen hier vor Ort zu steigern? Gerade an diesen Punkten, die ich genannt habe.
Ja, vollkommen richtig. Es ist ein Dauerbrenner, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nichts, womit man sich nicht befassen darf, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind intensiv da dran, es immer wieder zu diskutieren. Wir haben einen Sicherheitsdialog jetzt mit Polizei, mit Ordnungsbehörden, mit allen im Grunde genommen auch, die sich dafür auch fachlich interessieren dürfen. Und also ich glaube fest daran, dass wir eine Lösung dort benötigen, die einen großen Wurf beinhaltet. Also ich glaube, mehr Ordnungskräfte einzustellen, das hat die Politik auch gerade abgelehnt, braucht man nicht drüber zu diskutieren, würde, glaube ich, nicht dazu führen, dass wir die Situation am Südermarkt gerade in den Griff bekommen. Wir haben natürlich dort verschiedene, ich sag mal, Szenen, es ist ja keine einheitliche Szene, es sind ganz verschiedene Menschen dort unterwegs. Wohnungslosigkeit nimmt auch hier zu, oder die Menschen kommen hier nach Flensburg, sind wohnungslos, und wir versuchen, für sie Angebote zu kreieren, hier auch, die auch angenommen werden. Aber es ist ein großes Problem dort, das wird auch so wahrgenommen. So, ich glaube, und da bin ich interessanterweise auch im Sicherheitsdialog auch nochmal für sensibilisiert worden, das ist meine feste Grundüberzeugung, wenn wir das wie in anderen Städten, solche Brennpunktplätze so attraktivieren, dass die Menschen sich nicht nur mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt aufhalten, sondern jeden Tag ein ganz tolles, großes Angebot haben, sich dort aufzuhalten. Entweder ist dort ein Spielplatz mit dabei oder die ganzen baulichen Umbaumaßnahmen, die Platte kann da meinetwegen weg, oder wir können ganz anders denken. Ich glaube, das ist ja auch ein Fördergebiet, dass wir unsere, das habe ich übrigens auch nochmal mit unseren Fachleuten aus den Fachbereichen besprochen. Ich habe zwei große Dinge vor in Flensburg. Das eine ist, Südermarkt komplett neu gestalten mit einer hohen Attraktivierung, das normale Familien und so weiter sich tagtäglich da aufhalten, mit Musik, mit Kultur, mit allem Möglichen, täglich. Und das nächste ist, also dann auch mit Angelburger Straße und so, das ganze Ensemble muss komplett neu gestaltet werden. Ich glaube, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, da gibt es auch gute Pläne, und ich möchte da auf jeden Fall einen Schwerpunkt setzen. Und das Eckenerhaus. Dann haben wir einmal die Achse mit dem Eckenerhaus und einmal dort mit dem Südermarkt. Dann ist die Innenstadt quasi einmal attraktiviert worden in zwei wirklich unschönen Bereichen. Und ich glaube, dass wir dann auch wirklich unsere Städte und oder beziehungsweise unsere Plätze wieder erobern.
Vor allem kann man so auch die Innenstadtqualität, Handelsqualität, 100%. Und die Geschäfte vor Ort auch retten.
100%, ja.
So sagen, ja. Man muss ja heutzutage dafür sorgen, man muss ja attraktive Punkte schaffen und Anziehungspunkte schaffen, damit die Familien nicht online kaufen, sondern auch in die Stadt gehen, dort bleiben, dort verweilen, dort shoppen, da essen gehen, dort was trinken gehen. Das ist, denke ich, eine Win-Win-Situation.
Also so stelle ich es mir auch vor, so wird es mir auch in anderen Städten berichtet. Wir waren zum Beispiel in Köln dieses Jahr im Deutschen Städtetag, hatte ich schon erwähnt. Die haben ihren Brennpunktplatz, der war aufgegeben. Da war nur noch Drogenkriminalität, da war nur noch, da ist kein nach mal normaler Mensch mehr hingegangen, haben sie komplett mit baulichen Möglichkeiten, und das Interessante ist, mit einem großen Brunnen, da, der war schon angelegt, den haben sie reaktiviert, dort wieder mit dem Kiosk dabei Leben zugelassen. Jetzt sind vielleicht noch 10-20% sind noch schwierig, aber das hat sich komplett umgekehrt in einem Brennpunktviertel, das aufgegeben war. Und ich glaube, darüber müssen wir uns sehr schnell Gedanken machen, in diese Richtung auch wirklich uns entwickeln, planen, Geldmittel, glaube ich, Fördermittel dafür einwerben und sagen, das hätte für uns im Grunde für die Innenstadtreaktivierung oder die, wie wir uns Innenstadt für die Menschen vorstellen, die hier friedlich leben wollen, Sicherheitsgefühl haben wollen, ganz, ganz wichtig. Also da würde ich gerne in meiner Amtszeit große Schritte für gehen. Und ich habe auch einen Konsens mit unserem, sag mal, Sanierungsträger, auch mit dem Fachbereich drüben, Bauen und Stadtentwicklung. Also ich glaube, dass wir da große Schritte gehen können, wenn wir uns darauf konzentrieren und es nicht verzetteln mit anderen.
Ich glaube, es gibt auch für uns beide ganz, ganz viele Themen, die man hier noch ausführlicher besprechen kann. Von Handel über Sicherheit, nicht nur Kriminalität, sondern auch Sicherheit der Stadt, was Wasser angeht, Attraktivierung der ganzen Stadt, die Unternehmer hier, die großen Unternehmen zufriedenstellen, die Menschen zufriedenstellen, den Verkehr zu beruhigen, die Steuern, das Wohnen, Asyl, von bis, jede Menge zu tun. Aber ein Thema müssen wir noch kurz anreißen, das Thema, das Flensburg in den letzten Wochen natürlich beschäftigt hat und auch beschäftigen wird, ist das verheerende Hochwasser, die Sturmflut. Uns rennt ein bisschen die Zeit davon jetzt, das ausführlich zu erläutern. Es hat jeder mitbekommen, was passiert ist. Erste Frage, was hätte man tun können, damit es nicht passiert? Und zweite Frage, was passiert jetzt mit den Betroffenen?
Ja, was hätte man tun können? Ist natürlich schwierig. 2,27 Meter ist es wesentlich höher geworden, als wir das gedacht hatten. 2 Meter waren prognostiziert. Dänemark hatte 1,80 bis 2,20 Meter. Auch das ist sogar noch höher geworden. Zum Teil auch die hatten trotz aller Schutzmaßnahmen schwere Schäden dort, auch in Appenrade zum Beispiel. Also von daher erstmal ist ganz wichtig, der Katastrophenschutz hat gut funktioniert. Das heißt, wir haben keine Menschenleben zu beklagen gehabt und wir haben auch keine Evakuierung wie in anderen Landesteilen. Da bin ich persönlich einfach mal froh darüber, trotz aller Betroffenheit bei den Menschen, die wirklich hart getroffen sind, darf ich mich auch mal darüber freuen, dass wir hier tatsächlich niemanden zu beklagen haben. Und es ist ganz wichtig, dass eben der Katastrophenschutz als solcher, glaube ich, im Großen und Ganzen gut funktioniert hat. Wir sind aber gerade dabei, das aufzuarbeiten. Da gibt es auch noch Verbesserungen. Das nächste ist, ich habe jetzt ja eine Arbeitsgruppe gebildet, wie sich, sag mal, Verwaltung anders aufstellen darf. Es gibt dort ja zum Teil auch berechtigte Vorwürfe in Richtung eines Krisenmanagements, in Frage der Kommunikation. Strom wurde abgeschaltet, darüber wurde nicht eingehend informiert, dass der Strom jetzt abgeschaltet wird. Pumpen liefen nicht mehr. Das haben wir jetzt alles aufgearbeitet, haben gesagt, woran lag es tatsächlich? Das Hochwasser selbst hat eigentlich nicht zu den größten Schäden geführt, sondern die größten Schäden entstanden durch die Kanalisation, durch das Wasser, was von hinten kam. Und da muss es eben tatsächlich mittel- und langfristig Pumplösungen geben. Wir müssen deutlich besseren Schutz haben unserer Stromkästen. Die müssen wassergeschützt sein, Sache der Stadtwerke natürlich. Das heißt, wir haben mit TBZ, mit Stadtwerken, mit Stadtverwaltung für ein Krisenmanagement zu sorgen, das dann funktioniert, wenn wir eine Krisenlage haben. Hochwasser, Starkregenereignisse, meinetwegen Amoklauf, es spielt alles keine Rolle. Und dieses Krisenmanagement habe ich jetzt in Auftrag gegeben. Der Vorstand ist damit komplett jetzt abgeholt worden. Wir gehen das jetzt aktuell an und wollen bis Ende 2024 damit komplett fertig sein. Das heißt also, jeder weiß, auf welchem Platz, wo sitzt er.
Ich wollte gerade sagen, das ist gut für die, das was ist, kommt, für die Zukunft.
Das ist für die Zukunft. Was wir jetzt mit den Betroffenen
machen können. Genau, was ist mit denen, die jetzt?
Das ist ja eine zweite Frage gewesen. Genau. Also ganz ehrlich, mich macht das sehr betroffen. Ich habe ja mit vielen gesprochen und einige haben tatsächlich große Existenzsorgen, sind wirklich hart getroffen worden und wissen nicht, wie es weitergeht. Es war ja ein Härtefall angekündigt worden vom Land für solche Fälle. Das hat sich so wohl noch nicht realisieren lassen. Da habe ich jetzt nicht mehr konkret was gehört. Es geht um ein
Kredit. Wie kann das sein? Es gibt für alles irgendwie Sonderfonds und hier und da und für Israel und für Ukraine und dafür und dafür.
Genau.
Und jetzt für uns. Warum nicht?
Ja, es ist, vor allen Dingen ist es mir ein bisschen unbegreiflich, weil es ja auch, ich war ja mit dem Ministerpräsidenten und der Innenministerin in der Stadt unterwegs und es wurde dort tatsächlich von beiden ja in Aussicht gestellt, ein solcher Härtefallfonds. Ich glaube, dass insbesondere die Finanzministerin natürlich sieht, 200 Millionen Euro ist noch nicht gedeckt durch Bundesmittel und so weiter, durch den Zuschuss. Das ist offensichtlich in dem Land klar geworden ist, wir haben so viel betroffen in ganz Schleswig-Holstein, der ganzen Ostseeküste, das geht in die hunderte Millionen nochmal dazu vielleicht. Ich weiß es nicht. Und von daher ist es, glaube ich, der Landesregierung einfach ja zu viel geworden, hier Versprechungen zu machen, die sie nachher nicht einlösen können. Auch die Frage der Verteilung ist ganz schwierig. Wir selber machen das jetzt so. Wir haben also, ich habe den Betroffenen Gehör gegeben. Wir haben uns mit 80 Leuten getroffen, 70, 80 Leuten bei uns. Die habe ich eingeladen, 400 habe ich eingeladen. Wir haben sehr intensiv.
400 eingeladen und 80 kamen?
Ja, hier in der Bürgerhalle. Und sie haben sich auch zu Wort gemeldet, haben wirklich gesagt, okay, und auch sehr emotional zum Teil. Ich kann das alles nachvollziehen. Auch die Frage Direkthilfen sofort hier, jetzt, wir brauchen Geld, sonst können wir nicht weitermachen. also mir tut sowas in der Seele weh, weil es soll niemand die Existenz verlieren.
Aber was kann da der aber OB machen?
Genau, die Frage. Also ich habe das ja erklärt.
Was kannst du machen?
Was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht runtergehen in den Keller und euch das Geld hochschaufeln. Ich habe nicht die Kompetenz dazu, sondern ich habe sie an die Fraktion verwiesen. Ich habe gesagt, schreibt die Fraktion an, geht dorthin und erklärt eure Situation und die Fraktionen entscheiden, die Ratsversammlung entscheidet nachher über Geld. So, die sind hingegangen und die Ratsversammlung, beziehungsweise die Fraktionen, haben gesagt, ja, das wird schwierig mit dem Geld und mit einem eigenen Fonds, mit der Verteilung und so weiter. Die tun sich im Moment damit noch schwer. Ich kann die Forderung auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite aber auch natürlich, wir müssen Kindergärten bauen, Schulen bauen. Wir haben natürlich eine hohe Erwartungshaltung auch aus allen Bevölkerungsteilen für Zukunftsthemen. Wir müssen eine Feuerwache bauen und, und. Ja, ich kann, wie gesagt, ich habe hohes Verständnis auch für beide Seiten. Ich hänge dazwischen. Ich kann nicht sagen, wir machen das jetzt mal und basta. Wir haben jetzt ein Spendenkonto seit heute eingerichtet, auf dem man spenden kann und wir natürlich dann Verteilungsgrundsätze haben, die diejenigen begünstigen sollen, die wirklich nachweislich eine ganz extreme, akute Existenzgefährdung haben, die nicht weitermachen können, weil ihnen schlichtweg für die ein oder andere Renovierung dort für die Neuanschaffung das Geld fehlt und denen auch Kredite nichts nützen. Darüber denken wir jetzt gerade nach. Also wie gesagt, das Spendenkonto soll heute freigegeben werden. Es ist eingerichtet und da versprechen wir schon ein bisschen was von. Aber das jetzt einfach, wir sagen, wir greifen in unseren kommunalen Haushalt hinein und geben das raus, habe ich so von den anderen Kommunen auch noch nicht gehört.
Wir werden sehen, was kommt, wenn wir wieder miteinander sprechen. Wird hoffentlich eine Lösung gefunden sein oder ein Lösungsansatz, dass die Menschen, die betroffen sind, schon Hilfe erfahren haben, monetär und auch anderweitig. Da bin ich ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt darauf, meine letzte Frage an dich zu stellen, denn die Zeit drängt. Du sollst gleich zu zwei anderen Bürgermeistern. Meine letzte Frage an dich, Fabian, schon einmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte, lautet: Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das habe ich jetzt getan. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Der Präsident meines Lieblingsfußballvereins Borussia Mönchengladbach.
Ich habe das da schon gesehen.
Und die Nostalgieschwellen über die tollen 70er Jahre,
über damals,
wo wir mal irgendwann wieder anknüpfen wollen. Aber ansonsten, wenn ich zum Fußball oder Handball will, dann gehe ich da hin und spreche auch alle. Und deswegen, nein, ich glaube.
Bist du eher Fußball als Handball?
Nee, beides total. Also ich bin sportbegeistert seit meiner jüngsten Kindheit. Ich habe sehr viele Sportarten selber, treibe heute noch Sport. Aber Fußball, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, ist natürlich dort die Nummer eins. Hier ist Handball die Nummer eins. Und ich fühle mich in beiden Sportarten total wohl.
Sehr diplomatische letzte Antwort. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne, Tore.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Dr. Fabian Geier. Vielen Dank.
Ich danke dir auch.
Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen.